Xeterer Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Xeterer Podcast. Mein Name ist Sven Lorenz, ich bin Agile Business Coach und derzeit im Projekt als Testmanager unterwegs. Bei mir ist heute die Anne.
Hallo Sven.
Ja, und die Anne ist Requirements Engineer und zwar in einem doch sehr agilen Projekt. Und deswegen hat der Titel unserer heutigen Folge auch genau das zum Thema, nämlich Requirements Engineering, Theorie und Realität treffen aufeinander.
Ich mag den Titel.
Ja, mir gefällt der auch. Ja, fangen wir doch einfach mal mit der drögen Theorie an. Ne, mal so, na, ganz mal von Anfang an, weil ich bin selbst in dem Bereich nicht unterwegs. Mhm. Deswegen, du hast mich ja zwischendrin ein bisschen aufgeschlaut. Und dann fangen wir einfach mal an mit, was macht denn eigentlich so ein Requirement Engineer?
Also ganz platt mit zwei Worten geantwortet, der nimmt Anforderungen auf. Wer hätte es gedacht?
Aha. Ausgezeichnet. Ja, das bringt mich jetzt nicht sehr viel weiter. Gibt es da irgendwie eine coole Definition für?
Ja, also wenn du in Büchern guckst, ne, und das ist jetzt wirklich erstmal so, oh Gott, jetzt fangen die an mit so einer Definition. Ne? Aber eine Anforderung ist eine Bedingung oder Fähigkeit, die von einem Benutzer benötigt wird, um zur Lösung eines Problems oder zur Erreichung eines Ziels beizutragen. Also das ist im Prinzip meine Anforderung.
Das ist das, was du aufnimmst und kontrollierst und dann nach vorne trägst.
Ganz genau,
ja. Okay, ja, also daraus schließe ich ja direkt so eine Anforderung, die existiert ja nicht im luftleeren Raum. Ja, die muss ja irgendwie auch bestimmten Anforderungen standhalten, ja, ne, damit sie entsprechend umgesetzt werden kann. Kannst du uns dazu was erzählen?
Ja, also auch hier, ne, das kannst du überall lesen, das sind so Standardsachen einfach. Ne? Eine Anforderung an die Anforderung ist im Prinzip, eine Anforderung muss abgestimmt sein. Also das sollte im Team jedem bewusst sein, was will ich mit dieser Anforderung erreichen. Die Anforderung muss eindeutig definiert und beschrieben sein. Also da darf es keine Zweifel oder keinen Spekulationsraum einfach geben. Sie muss vollständig erfasst sein. Also da sollen alle Sachen, die diese Anforderung beinhaltet, auch aufgeschrieben sein. Und sie sollte natürlich auch verständlich formuliert sein. Also jeder sollte was damit anfangen können. Es sollte in einer einheitlichen Sprache sein. Das heißt, wenn ich in einem Team bin mit mehr Sprachen, sollte man sich auch auf eine Sprache einigen, damit man die auch so verständlich schreiben kann.
Okay. Kommen wir mal zu dem Punkt agiles Umfeld, weil du warst ja vorher Anforderungsmanagement ganz wasserfallig und jetzt schon seit längerer Zeit in einem hochagilen Projekt als Requirements Engineer. Wie kann ich mir denn da tatsächlich so das Einkippen von so einer Anforderung, von so einem Requirement vorstellen? Mhm. Wofür ist das eigentlich da? Mal ganz ketzerisch.
Ich würde die letzte Frage, oder du hast jetzt zwei Fragen gestellt, jetzt würde die zweite erstmal vorziehen. Letztendlich ist eine Anforderung oder eine User-Story, ne, wenn wir da so mal ein bisschen in das agilere Umfeld gehen, stellt im Prinzip die Basis zur Kommunikation zwischen dem Product Owner und dem Entwicklerteam dar. Also das ist so eine, auf der Basis wird gearbeitet, auf der Basis wird sich unterhalten. Jetzt gib mir noch mal einen ganz kurzen Tipp. Was war die erste Frage?
Wie so eine Anforderung ins Projekt denn dann einfließt.
Ah, okay. Erfahrungsgemäß aus dem Projekt, in dem ich jetzt momentan bin, ist es tatsächlich so, die ganz oben machen sich Gedanken, was ist das große Ziel, wo wollen wir mit der Reise eigentlich oder wo soll die Reise hinführen? So, und dann gibt es ganz grobe Eckpunkte und dann heißt es, alles klar, ne? Hier, das ist dein Epic, das ist deine Anforderung, tu etwas damit. Und da werden dann im Prinzip ganz kleine Steinchen, User Stories, runtergebrochen. Und zwar genau so lange, bis sie wirklich auch diese Anforderung an die Anforderung entspricht.
Und das bedeutet, das ist eigentlich die Kommunikationsbasis für alles.
Ja. Also es ist tatsächlich so, ne? Jetzt so mal ins Projekt, also ich überlege gerade, heute war es auch tatsächlich so, worauf wollen wir uns committen, worauf oder auf welcher Basis wollen wir arbeiten, auf welcher Basis ist der nächste Termin, den wir haben, und du hast immer User Stories oder Anforderungen, die einfach geschrieben sind und mit denen du auch ins Gespräch reingehst und wo auch jeder im Team weiß, auf dessen oder auf der Basis werden wir uns jetzt unterhalten und werden arbeiten.
Wir hatten jetzt schon die Anforderungen an die Anforderungen, also wie die aussehen müssen. Mhm. Aber nur weil etwas verständlich geschrieben ist, ist es ja trotzdem noch nicht wirklich umsetzungsreif zum Beispiel. Mhm. Ne? Deswegen gehe ich mal stark davon aus, so als Testmanager, wir reden ja immer gerne von Qualität.
Ja, ne? Da sind sie.
Genau, also es wird ja dann auch gewisse Qualitätskriterien geben, mhm, die ein Epic in diesem Fall oder eben das Requirement oder die Anforderung erfüllen muss, mhm, damit sie umsetzungsreif wird.
Genau, also es gibt diese unterschiedliche Qualitätskriterien. Ich würde die mal, wie sie für mich in einer Prioritätsreihenfolge sind, ne? Also ich finde zum Beispiel, User Stories sollten immer unabhängig voneinander existieren oder auch geschrieben werden. Also damit man sie wirklich als ganz, ja, ich nenne es mal singulären, in sich gekapselten Wert auch betrachtet werden können. Also sie sollten jetzt nicht heißen, okay, Anforderung 1 oder User Story 1 ist von 2 abhängig. Damit kann ich das nicht einzeln betrachten, sondern muss es wieder im Kontext betrachten. User Stories sollten verhandelbar sein. Ich würde da gleich nochmal drauf eingehen, weil das nämlich die Erkenntnis schlechthin für mich in diesem Projekt jetzt war. Sie sollten einen fachlichen Wert haben. Also es sollte einen fachlichen Nutzen einfach stiften. Also sie sollten das Projekt weiterbringen und sollten auch das Team einfach in seiner Entwicklung weiterbringen.
Und damit sind wir ja direkt bei dem ganz großen agilen Gedanken, alles, was wir tun, sollte für den Kunden einen Mehrwert bieten.
Genau, genau. Mhm. Ne? Du hast recht, also kann ich gar nichts hinzufügen. Jetzt nochmal so ein bisschen, ne, was wir vorhin gesagt haben, unabhängig voneinander existieren, sie sollten klein geschrieben sein, ne? Weil die kleinsten User-Stories werden zusammengepackt und werden dann einfach werden immer was Größeres, ne? Nehme ich dann zu dem Epic, ne? Ich, mhm, übrigens ganz kurz, ne, ich wusste gar nicht, dass Epic so ein bisschen von Epos, also dem großen Stein, abgeleitet ist. Habe ich heute erst gelesen, fand ich spannend. Genau, und dadurch, dass sie klein sind, sind sie auch viel leichter schätzbar, weil man das greifen kann, ne? Wenn eine User-Story sehr klein geschrieben ist und das auch irgendwie in dem Bereich des Vorstellbaren ist, dann kann ich es auch schätzen, wie lange ich brauche, um diese Anforderungen umzusetzen oder diese User-Story zu bearbeiten. Und sie sollten natürlich auch dadurch testbar sein.
Ja, da kommen wir. Also ich habe tatsächlich schon wieder 2 Punkte, ja, nämlich verhandelbar. Du hast gerade eben gesagt, da möchtest du gleich nochmal drauf zurückkommen.
Ah, gut, dass du es nochmal sagst, ja. Also du hattest es ja schon gesagt, ganz kurz nochmal so 1-2 Jahre zurück. In den vorherigen Projekten war es immer so, Anforderung wurde geschrieben, wurde nie wieder angefasst. Ne? Also es wurde in einen grauen Umschlag gepackt, in die Schublade getan und fass sie bloß nicht an. Und jetzt kam ich in das neue Projekt und dann auf einmal, die zerreißen ja meine Anforderung. Mann, ich habe ja gar nichts richtig gemacht. Und das ist es gar nicht, sondern eine User Story ist eine Basis zur Kommunikation. So, das heißt, du gehst mit irgendwas in ein Refinement rein oder in ein Gespräch und dann wird geguckt, verstehen wir das alles gleich, ne? Und wenn wir das machen, müssen wir dann nicht auch noch das machen? Und es ist überhaupt nicht wichtig, dass User Stories von Anfang an vollständig formuliert sind. Sie sollten halt nur einen Kerngedanken halt einfach haben, mit dem man dann wieder arbeiten kann. Genau, und User Stories, die dürfen sich in Gesprächen ändern. Das ist erlaubt. Das war meine Erkenntnis.
Ja. Das heißt quasi, man kann auch das Feedback der Entwickler mit, hey, das könnten wir so und so vielleicht besser machen oder hey, wir glauben, dem Kunden könnte es besser gefallen, wenn wir das so und so tun. Ja, also ja, den Button vielleicht an einer anderen Stelle postieren oder den Workflow irgendwie besser umsetzen.
Genau. Ja. Oder auch aus dem Erfahrungsschatz von Entwicklern einfach lernen, ne? Weil jetzt bin ich in ein Team gekommen, was einfach schon seit 2 Jahren existiert, die wirklich auch sagen, wir könnten hier noch ein bisschen die User Story fachlich anders schneiden, damit sie wieder einen fachlichen Wert mit sich bringt. Und das finde ich, das ist so der Grundgedanke, den man in jedem Team einfach mittragen sollte.
Ja. Okay, ich verstehe. Also ja, dass eine User Story neu schneiden, in dem Moment, wo das Team bemerkt, dass sie zu groß ist, das ist genau, mir tatsächlich bekannt und mhm, das sehe ich auch, dass das immer wieder auch in Teams passiert, einfach um einen Sprint irgendwie besser planbar zu machen, mhm, ja, oder um Abhängigkeiten innerhalb einer Story aufzulösen, dann wird der erste Teil im ersten Sprint gemacht und dann der zweite Teil erst im zweiten Sprint.
Genau.
Das kenne ich, aber dass quasi dieses proaktive Verhandeln und das dadurch auch Verändern der User Story, das wird tatsächlich meines Wissens nach eher sehr selten gemacht. Schön, dass du diese Erfahrung gemacht hast.
Ah, okay. Also wie gesagt, ich war da auch am Anfang etwas irritiert. Mittlerweile, ich selber habe mich im Projekt jetzt auch schon so daran gewöhnt. Ne? Ich habe irgendwann mal hinterfragt, ihr wollt ja gar nichts an meiner User Story ändern. Stimmt was nicht? Also, ne, das ist so dieses, oh Gott.
Ja, und dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, den ich hatte, nämlich testbar.
Ah.
Ganz genau, testbar. Ich als Testmanager habe die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass User-Stories sehr häufig so geschrieben sind, dass man da nur sehr abstrakt und dann eben im Testbereich erst noch umständlich Testcases draus entwickeln muss.
Okay.
Ja, also ob das jetzt irgendwie das Abfragen der Realtime-Clock auf der Hardware ist, um zu gucken, hey, wird die richtig gesetzt, wenn was installiert wird, oder wird sie richtig ausgelesen. Da gibt es 100.000 unterschiedliche Szenarien, in diesem Fall, um so etwas zu überprüfen. Wie gehst du mit sowas um oder was ist deine Erfahrung damit?
Also bei uns ist neben den User Stories, wo einfach fachlich geschrieben wird, ne, also jeder weiß, User Story als Person XY möchte ich das, ne, ist ein großer Part sind die Akzeptanzkriterien, die ja im Prinzip auch als Abnahmekriterien für die User Story dann fungieren. In unserem Projekt ist es ganz klassisch vorgegeben nach dem Given-When-Then, das wirst du auch kennen, Gherkin-Format oder Format, ne?
Ja.
Wo wir einfach sehr viele Akzeptanzkriterien definieren. Tatsächlich hatte ich im Gespräch mit einer anderen RE, also Requirements Engineer, Person gesprochen, die gesagt hat, ja, bei uns im Projekt werden nur eins, maximal zwei Akzeptanzkriterien beschrieben. Und ich hatte mal aufgrund dessen einfach mal bei uns geguckt und wir haben teilweise 10, 11, weil wir so viele unterschiedliche Sichten haben, wo wir sagen, das kann auch noch auftreten. Also auch wenn die User Story sehr klein ist, haben wir doch im Verhältnis dazu relativ viele Akzeptanzkriterien.
Genau. Wie funktioniert das? Also sitzt du dann quasi in deinem stillen Kämmerlein und du schreibst dann so die Anforderung runter, das Requirement. Daraus entwickelt sich dann eben die User Story einzeln, ne? Also schon wieder in kleine Stückchen zerbrochen. Und in der User Story fängst du dann quasi schon an, in Gherkin oder eben in dieser Nomenklatur Given, When, Then, die mit den Entwicklern schon abgesprochen ist, tatsächlich diese Akzeptanzkriterien, die Abnahmekriterien, oder machst du das alleine?
Die Antwort ist ja, alles drei zusammen, also sowohl als auch. Also ich habe schon Akzeptanzkriterien alleine geschrieben, die ich dann natürlich nochmal ins Review oder in die Diskussion gegeben habe, wo ich dann auch sage, ne, guckt bitte mal mit euren Augen drauf. Bei uns hat es sich in den letzten Sprints etabliert, dass wir analog dazu, wie Entwickler das auch tun, im Pairing arbeiten. Also bei Entwicklern, ne, jetzt guckst du mich so an, ist das ganz normal, dass man im Pairing sich Quellcode anguckt, ne, aber auch auf der RE-Schiene oder auf der Ebene ist es sinnvoll, das im Pairing zu tun. Wo ich mich einfach mit einem Koala, also einer, der halt auch in Richtung Test- und Qualitätsmanagement sehr, sehr erpicht darauf ist, natürlich, dass das gut läuft, gesagt hat, komm, lass uns zusammen diese Akzeptanzkriterien einfach schreiben und definieren und gucken, haben wir wirklich alles abgedeckt?
Das klingt richtig spannend, weil dann ist er bereits ein Teammember, also ein Teammitglied, ja direkt schon beim Entstehen der Anforderung beteiligt, weil oder ist der losgelöst? Ist das quasi wie...
Nee, also der ist tatsächlich komplett mit im Projekt. Genau, und dann haben wir einfach gesagt, lass uns diese Anforderung angucken, welche Akzeptanzkriterien sind für uns wichtig, welche können wir nehmen. Und lustigerweise haben wir dann festgestellt, anhand der Akzeptanzkriterien, die User Story ist immer noch nicht klein genug, wir können die noch weiter runterbrechen. Und das finde ich super spannend, ne? Weil man folgt nicht einfach dem, okay, ich lege fest, das ist das, ich mache das und das, dann mache ich Akzeptanzkriterien, sondern auch das lebt, auch das ist sehr agil.
Das ist sehr, sehr cool. Ich weiß, dass das so ein Ziel ist, vor allen Dingen auch so in dem Schritt Test-Driven Development, ne? Also den QAler direkt mit reinzuholen und dann eben direkt in einer sehr logischen Sprache eben über Given, Wenn und dann Then direkt die automatisierten Tests auch direkt daraus ableiten zu können und zu sagen, okay, die sind am Anfang rot, die werden direkt am Anfang mit ausgeführt und werden dann sukzessive grün, je weiter die Entwicklung voranschreitet. Das ist eine total coole Geschichte.
Ich finde es auch, also ich kannte es bisher auch noch nicht so und ich glaube, ich habe tatsächlich für ein, zwei User Stories auch direkt mit einem Entwickler Akzeptanzkriterien geschrieben. Es war keine fachliche Story, sie war sehr technisch angehaucht, wo ich gesagt habe, ich kann dir da jetzt gerne Akzeptanzkriterien schreiben, ich habe aber keine Ahnung, ob das einen Mehrwert für dich hat. Und auch da war so dieses, ne, du hast einmal die Entwicklersicht, die fachliche Sicht und beide gucken auf eine User-Story und schreiben Akzeptanzkriterien. Ich glaube, besser geht's gar nicht.
Wenn du jetzt aber mit den User Stories, also da hat tatsächlich schon ein Teammitglied mit draufgeschaut und die ist quasi auch schon im Vorfeld ein bisschen kleiner geschnitten worden, also ganz, ganz viel Liebe, die da reinfließt, ist doch meiner Erfahrung nach so eine User Story immer prädestiniert, dass es dann zum Beispiel in einem Refinement oder in einem Planning dann nachgelagert, weil vorher irgendwie Personen gefehlt haben oder weil Dinge noch nicht aufgefallen sind, immer noch mal so ein Punkt, wo es dann zu einem Konflikt kommen kann.
Ja, genau, aber das, also das ist ja tatsächlich so, das ist ja der eigene Qualitätsanspruch an meine User Story. Genau das soll ja vermieden werden. Und das heißt, wenn ich das mit einer sehr einfachen Sprache, mit einer leicht verständlichen Sprache beschreibe, alle Eventualitäten, die irgendwie auftreten können, mit Akzeptanzkriterien abgedeckt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Konflikten kommt, eigentlich nicht gegeben. Ne? Und je mehr Leute, also ne, gerade so im Pairing zu arbeiten, je mehr Leute drauf gucken und unterschiedliche Sichtweisen haben, desto geringer oder nee, doch, desto geringer, genau, wird die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie in Refinements zu Konflikten kommt.
Nochmal einen Schritt zurück, ja. Nämlich in der Nomenklatur der Beschreibung der Abnahmekriterien. Mhm. Also ihr benutzt da tatsächlich etwas sehr, sehr Typisches für das Test-Driven Development oder für automatisierte Tests. Und du hast gesagt, ihr habt da jetzt nicht irgendwie die einheitliche Sprache definiert, sodass das direkt eins zu eins übernommen werden könnte und du quasi jeden Tag das Knöpfchen drückst, siehst, ob die Tests quasi grün werden nacheinander. Ja, das heißt, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es dadurch, dass diese Vereinheitlichung der Begrifflichkeit nicht stattfindet, dass das zu Problemen führen kann, weil man Dinge sprachlich gegeben einfach unterschiedlich beschreibt.
Ja, das stimmt. Auch hier Best Practice aus meinem Projekt. Ne? Ich hatte das jetzt vor 2 Wochen. Wir haben unendliche Diskussionen geführt, ne? Und auch in unterschiedlichen Team und Runden. Und das ging eigentlich nur darum, dass einer das Ganze als Standardpriorität und der andere als Default-Priorität bezeichnet hat. Und dann wirklich zu sagen, wir reden hier vom Gleichen, lasst uns doch bitte auf eine Vokabel einigen, sodass wir wirklich auch immer wissen, ah, davon ist jetzt die Rede. Das klingt so im Nachgang, klingt das total albern, ja, aber es ist wichtig, dass man das tut, dass man wirklich sagt, was meinst du denn damit? Also welcher fachliche oder / technische Hintergrund steckt dahinter? Mhm. Ne? Um da einfach festzustellen, wir reden vom Gleichen, super, eine Vokabel, hey, und wir haben die gleiche Sichtweise darauf.
Okay, sind natürlich auch, also da hatten wir jetzt gerade so ein Beispiel für einen Konflikt, nämlich nicht den Konflikt zwischen den Mitarbeitern, sondern wir hatten gerade den Konflikt der Begrifflichkeiten. Mhm. Und jetzt kommt die nächste Frage, so ne, Test und so. Ne? In der Beschreibung, deckt ihr da alle Eventualitäten der Implementierung der Story ab? Also beschreiben die Akzeptanzkriterien in dieser testähnlichen Sprache einfach alle Möglichkeiten?
Im besten Fall ja. Also tatsächlich im besten Fall sollten sie es tun, damit wir genau diese Frage mit Ja beantworten können, nämlich ob alle Eventualitäten abgedeckt sind. Also Ziel ist es tatsächlich, dass es keinen Zweifel an dieser User Story und keinen Zweifel an diesen Akzeptanzkriterien gibt, sondern wenn das grün ist, ne, also gerade so in Richtung Test-Driven Development, genau, jetzt hat mir das Wort gefehlt, dass man dann wirklich sagen, die sind grün, alles klar, ich brauche das gar nicht im Nachgang checken, ich verlasse mich da drauf. Das ist das Ziel, ja. Beantwortet das deine Frage so?
Ja,
oder habe ich ein bisschen am Thema vorbeigeredet?
Nein, also nicht für mich.
Sehr gut.
Und wie sieht das aus, wenn so eine User Story durch das Refinement geht und da fällt auf, hey, die Akzeptanzkriterien greifen gar nicht alles ab?
Mhm. Auch das schon live erlebt, dann ist es tatsächlich so, es wird besprochen. Man stellt fest, du, ne, hier, da hast du noch was vergessen oder hast vielleicht gar nicht den Fokus da drauf gehabt. Und dann dreht man noch eine Runde. Das heißt, man setzt sich wieder im Pairing zusammen, guckt nochmal, das waren jetzt so die Kritikpunkte, wobei ich die gerne in Anführungszeichen setzen will. Oder man sagt einfach, das ist aufgefallen. Und bei uns gibt es immer so kleinere Mini-Refinements nochmal, dass man wirklich sagt, hey, wir haben hier diese eine User-Story, die im Refinement aufgefallen ist. Lasst uns nochmal drüber gucken. 10 Minuten, super. 10 Minuten investiert. Mag jetzt erstmal viel klingen, wenn da 5, 6 Mitglieder vom Team drauf gucken, ne? Aber nach hinten raus, also am Ende des Projekts wird es dir einfach nicht auf die Füße fallen, weil du es vorher schon abgefangen hast. Und lieber nochmal 10 Minuten vorher investieren, um wirklich zu gucken, ist alles klar, check, passt, dann geht's los.
Wenn das dann länger brauchen würde, brecht ihr dann so eine Session auch ab und du nimmst dann die Anforderung nochmal mit, in Anführungszeichen, nach Hause und überarbeitest die nochmal, um sie dem Team neu vorzustellen?
Och, ich überlege gerade.
Also um quasi nochmal eine Runde drüber zu drehen, vielleicht auch mit deinem Pairing-Partner?
Ja, also das findet aber eigentlich schon innerhalb von einem Tag einfach statt, weil da die Eindrücke und das, was man auch, sage ich mal, zwischen den Zeilen mitbekommen hat, noch präsenter sind, als wenn ich eine Nacht drüber schlafen würde. Also eigentlich, es ist noch nie in dem Maße vorgekommen, das hatte ich einfach noch nicht. Es waren kleinere Anpassungen, die ich einfach taggleich gemacht habe, um dann auch nochmal mit dem Team ins Gespräch zu gehen und zu gucken, passt es jetzt für euch?
Okay, ich glaube, wir kommen so ganz langsam zum Ende dessen, was wir uns so vorgenommen hatten.
Echt schon?
Ja, leider. Unsere Zeit ist viel, viel zu kurz. Mhm. Aber für mich ist tatsächlich wichtig, das, was wir sonst auch immer machen, hey, so eine Zusammenfassung von dem, was für eigentlich alle Zuhörer irgendwie interessant ist. Hast du da so ein paar Punkte?
Ja, tatsächlich, ne? Also ich hatte es, glaube ich, jetzt schon mehrfach gesagt, Requirements Engineering, das darf leben. User Stories dürfen leben. Die müssen nicht am Anfang fertig sein und die dürfen sich auch gerne ändern. Und nicht nur einmal, sondern auch bei Bedarf einfach mehrfach. Ne? Das ist ganz normal. Also bloß nicht jetzt denken, oh mein Gott, jeder will einem was Böses. Nee, das ist einfach in der Kommunikation gehen und darüber sprechen. Ich finde es ganz wichtig mitzugeben, dass es auch Pairing beim User-Stories schreiben geben darf. Und das muss jetzt nicht zwangsweise ein anderer RE sein. Das darf auch jemand aus dem Qualitätsmanagement sein. Das darf vielleicht auch der Product Owner sein. Also auch da, ne, es ist erstmal egal, wen ich mir als Sparringspartner dahingehend aussuche. Aber es ist einfach, es stiftet sehr viel Mehrwert, wenn zwei Augenpaare drauf gucken, die unterschiedliche Sichtweisen haben. Ja, für mich einfach auch super wichtig, es muss keiner sofort alles wissen. Es muss keiner, bevor ich diese User-Story überhaupt schreibe oder denke, muss man sofort alles wissen. Das entwickelt sich in dem Zeitraum und auch diese Ausformulierung, was ich mit dieser User-Story eigentlich bewirken möchte, das entwickelt sich und das muss am Anfang nicht feststehen. Und ich glaube, so als Abschluss für alle, ne, es geht so beim User-Story-Schreiben, beim Schätzen und beim Anforderungsmanagement, es geht nicht darum, wer Recht oder Unrecht hat. Ne? Also ich habe jetzt schon ganz viele erlebt, die auch gesagt haben, ja, aber meine User-Story ist viel wichtiger. Die hat eine Priorität von 10. Aber das mag sein, dass sie eine Priorität von 10 hat. Ne? Aber es kann trotzdem keinen Mehrwert stiften und bringt dann gar nichts. Dann hat man zwar eine Priorität von 10, hat die User-Story abgearbeitet, total toll, aber es bringt dem Projekt nichts. Ne? Also es geht wirklich nicht darum zu sagen, ich muss jetzt auf Teufel komm raus meine User-Stories unbedingt im Refinement ganz nach oben bringen und die müssen als erstes bearbeitet werden. Genau.
Das heißt, im Abschluss, es geht nicht darum, dass jemand, der eine User-Story besitzt, einfach Recht hat und alle anderen haben Unrecht,
genau, ja.
Sondern das ist ein Arbeitsartefakt, das vorgestellt wird und entsprechend refined wird, entsprechend geschätzt wird und dann vom Team umgesetzt wird, wenn es umsetzungswürdig und umsetzungsreif ist.
Genau, ne? Und da sind wir auch nochmal, jetzt kralle ich mir doch schon wieder das Gespräch, ich merke das. Und da sind wir auch bei dem agilen Gedanken. Ne? Es ändert sich, also auch da, ne, eine Anforderung, wenn man vor 3 Monaten gesagt hat, das ist total wichtig zur Zielerreichung, das kann sich ändern. Also auch das Ziel kann eigentlich sich ändern, ne, wenn einfach vom Projekt, vom Kunden aus andere Maßstäbe gesetzt werden und damit ändern sich auch User Stories. Genau.
Das finde ich ein richtig, richtig gutes Abschlusswort.
Danke.
Wir werden in naher Zukunft dieses Gespräch fortsetzen.
Sehr schön, ich freue mich.
Ich mich auch. Und bleibt uns gewogen, hört weiter zu. Schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ich danke euch fürs Zuhören. Danke, Anne.
Danke, Sven.
Bis zum nächsten Mal.